zu Ebola gibt es natürlich einen Haufen Filme über Ausbrüche, Dokumentationen, aber auch Fiction. Und die Leute haben irrsinnig Angst davor. Natürlich, wenn man über die Symptome Bescheid weiß und die Mortalitätsraten, ist das auch klar, dass man davor Angst hat. Aber worüber man sich auch bewusst sein sollte, ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Ebola jemals eine Pandemie auslösen wird.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist am 10. Juli 2025 aufgenommen worden, und zwar in Hamilton, Montana. Ich bin gerade auf Besuch bei den Rocky Mountain Labs. Das sind Labore, die von der amerikanischen Gesundheitsbehörde betrieben werden, von der NIH. Das sind Hochsicherheitslabore. Die Forschung hier hat 1928 begonnen mit Forschung an Rocky Mountain Spotted Fever, das eben hier in der Gegend ein Problem war. Das wird von Rickettsien verursacht, von Bakterien, die über Zecken übertragen werden. Und das ist eben über Zeit zu einem Hochsicherheitslabor ausgebaut worden, wo viel an Dingen wie Lassa, aber auch Ebola geforscht wird. Und heute werden wir ein bisschen über Ebola reden, weil das eben zu meinem Besuch hier passt. Ja, Ebola Viren verursachen das Ebola-Fieber oder Ebola-hämorrhagische Fieber. Diese Viren sind RNA-Viren, also die haben ein RNA-Genom mit einer negativen Polarität und die haben einen einzelnen Strang, der eben für einige Proteine kodiert, aber eben negativ polarisiert. Das heißt, das muss zuerst umgeschrieben werden, damit Messenger-RNA und Proteine hergestellt werden können. Und die Partikel, die Viruspartikel sind sehr interessant. Die sind etwa 80 Nanometer im Durchmesser, also so wie viele andere Viren auch. Aber die sind sehr lang, bis zu einem Mikrometer, also sind 1000 Nanometer und manchmal sogar länger. Die sind filamentös, schaut aus wie ein kleiner Regenwurm. Und deswegen nennt man die auch Filoviren. Vom Aufbau her, innen drinnen ist eben das Genom, das ist mit Nukleoprotein besetzt und mit einer Polymerase assoziiert, gibt auch ein paar Kofaktoren. Dann haben wir ein Matrixprotein, das Ganze stabilisiert, eine Lipidhülle, und in der Lipidhülle sitzt das Glykoprotein, das ihm wichtig ist für die Aufnahme in Zellen. Grundsätzlich ist es so, dass das Ebola-Virus an humane Zellen und grundsätzlich tierische Zellen binden kann. Das wird dann aufgenommen in ein Endosom, also in so ein kleines Bläschen. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Das passiert bei vielen Viren mit unterschiedlichste Mechanismen. Bei Ebola ist es, soweit ich weiß, die Makropinozytose, die das verursacht, die Aufnahme. Und dann in diesen Bläschen, in diesen Endosomen, wird das Glykoprotein ein bisschen abgebaut von Proteasen, von Proteinscheren, die eben in diesen Endosomen vorhanden sind. Und dann erst kann das Glykoprotein wirklich an den echten Rezeptor binden, und das ist niemand BIC1. Und dann kommt es im Prinzip zur Fusion von der viralen Membran und der Membran vom Endosom, beziehungsweise eben dann zum Eindringen des Genoms in die Zelle. Und dann kommt es eben zur Virusreplikation, in dem Fall im Zytoplasma, also nicht im Zellkern, sondern außen im Zytoplasma. Und dann entstehen neue Viren. Grundsätzlich ist es so, von diesen Filoviren gibt es ein paar unterschiedliche Arten. Da gibt es die Ebola-Viren eben, dann gibt es die Marburg-Viren und dann gibt es die Coevo-Viren. Über die anderen zwei Arten werden wir vielleicht später mal sprechen. Aber bei Ebola gibt es auch unterschiedliche Arten. Und zwar gibt es da das Zaire-Ebola-Virus, das Sudan-Ebola-Virus, das Thai-Forest-Ebola-Virus, das Bundibugyo-Ebola-Virus, das Resten-Ebola-Virus und das Bombali-Ebola-Virus. Das Wichtigste ist, und das werden wir zuerst besprechen, das Zaire-Ebola-Virus, aber auch ein paar von den anderen können problematisch sein. Die Nomenklatur, also die Namensgebung für diese Ebola-Viren, ändert sich irgendwie ständig. Ich glaube, was ich jetzt beschrieben habe, ist die alte Namensgebung, aber ich glaube, da muss man momentan nicht so genau sein, und wie gesagt, ich glaube, das verändert sich auch ständig. Grundsätzlich bei Ebola Zaire ist die Inkubationszeit etwa 2 bis 21 Tage. Die Übertragung erfolgt vor allem über Körperflüssigkeiten, entweder vom Tier zum Mensch, aber auch von Mensch zu Mensch. Und die Annahme ist, dass die Tier-zu-Mensch-Übertragung, dass es da vor allem beim Ernten von Bushmeat, also wenn man Tiere einfach im Dschungel tötet und dann schlachtet und isst, dass es da eben zur Übertragung kommt über Blut, über Körperflüssigkeiten. Man muss aber auch sagen, dass das Reservoir für Ebola Zaire nicht gefunden worden ist bis jetzt, also die Tierspezies, von dem es eigentlich kommt. Die Annahme ist, dass es aus Fledermäusen kommt, aber beweisen hat sich das zumindest bei den meisten Ebola-Virus-Arten noch nicht lassen. Ich glaube, beim Bombali ist man ziemlich sicher, dass das aus Fledermäusen kommt. Dort hat man es nämlich gefunden. Aber bei den anderen ist das eben noch nicht sicher. Also wenn man sich mit Ebola infiziert, kriegt man zuerst influenza-ähnliche Symptome, Müdigkeit, Fieber, fehlender Appetit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfweh. Man kann sogar einen rauen Hals kriegen. Also am Anfang ist das relativ unspezifisch. Dann später kommt es oft zu Erbrechen, zu Durchfall, Bauchschmerzen, manchmal auch chronischer Schluckauf. Das kann auch ein Symptom sein von Ebola. Und teilweise zu Blutungen. Deswegen wird das auch hämorrhagisches Fieber genannt. Also hämorrhagisch heißt blutbrechendes Fieber. Da kann es zu inneren, aber auch zu äußeren Blutungen kommen, über die Schleimhäute, über die Augen. Das ist, was man bei Ebola irgendwie so annimmt, dass man da eben Blutungen hat. Das kommt aber eigentlich nur bei einer geringen Anzahl von Fällen vor. Also das ist nicht so, dass das bei allen Fällen vorkommt. Aber was meistens passiert ist, dass man dann multiples Organversagen bekommt. Und das ist in etwa 80-90% der Fällen tödlich. Also die Case Fatality Rate bei Ebola Zaire ist etwa 80-90%. Das heißt, da sterben wirklich der Großteil der Leute, die sich damit infizieren. Wenn man es überlebt, kann man auch sehr interessante Nachwirkungen haben, langanhaltende Symptome. Ein Symptom, das beschrieben ist, ist Haarausfall, Gehörverlust, Probleme mit dem Sehen, also Sehschwäche. Und das Interessante ist, dass sich die Augenfarbe verändern kann. Also kann sein, dass man nach der Infektion eine andere Augenfarbe hat. Und das passiert wahrscheinlich deshalb, weil das Virus im Auge repliziert und da Zellen abtötet. Ein bisschen was zur Geschichte von Ebola. Der erste Ausbruch ist eben damals noch Zaire passiert. Das Land heißt mittlerweile Demokratische Republik Kongo. Und zwar in einem Dorf, das ihn Yambuku nennt. Das ist in der Nähe, aber nicht wirklich nah am Ebola-Fluss. Von dem her kommt der Name. Und da ist es zum Ausbruch gekommen. Das war assoziiert mit dem Yabuku Mission Hospital. Also das war von Nonnen betriebenes Spital, das, ich glaube, aus Belgien organisiert wurde. Also Belgien hatte historisch viele Verbindungen zu DRC, also zur Demokratischen Republik Kongo, beziehungsweise damals noch Zaire. Und bei dem ersten Ausbruch kam es zu 318 Fällen und 280 der Infizierten sind gestorben. Also das ist 88% Case Fatality Rate. Und die Annahme war, dass das Spital mit Schuld dran war, dass sich das ausgebreitet hat. Die haben dort Vitaminspritzen verteilt, vor allem an Schwangere. Und die haben die Spritzen zwar sterilisiert, aber nur über Nacht und nicht zwischen den Patienten. Und das hat wahrscheinlich zur Ausbreitung beigetragen. Und vom Spitalspersonal sind auch 11 von 17 gestorben. Da gibt es ein super Buch dazu von Peter Biot, das ist ein belgischer Virologe, das heißt No Time to Lose. Und der beschreibt eben, wie er dorthin gefahren ist und geholfen hat, die Untersuchungen zu dem Ausbruch zu führen. Und er beschreibt, wie das eben in Belgien angefangen hat. Die haben Proben bekommen aus Yambuku. Und die Information war, dass das wahrscheinlich Gelbfieber ist. Gelbfieber war bekannt, das wird durch Mücken übertragen. Und die haben halt versucht, das Virus in Belgien zu kultivieren. Und anscheinend ist das in so Glasflaschen damals auf Zellen kultiviert worden. Oder das hat man halt versucht. Und eine der Glasflaschen ist anscheinend gebrochen, das wird in dem Buch beschrieben, ist runtergefallen und die Flüssigkeit darin hat sie über die Socken von einem Labormitarbeiter verteilt, der hat da Birkenstock-Sandalen oder so angehabt. Grundsätzlich ist aber nichts passiert, Gott sei Dank. Und die haben dann anscheinend ein paar Tage später von der amerikanischen Behörde, die hatten auch Proben, einen Anruf bekommen. Die haben gesagt, da passt auf, das ist sicher nicht Gelbfieber, autoklaviert das, zerstört das Material, das ist gefährlich. Der ist, anstatt dass er dann gesagt hat, nein, mit dem will ich nicht arbeiten, nach Zaire geflogen und hat dem geholfen, die Ausbruchinvestigation mitzuführen. Und danach ist es eben immer wieder zu kleineren Ausbrüchen gekommen, passiert nach wie vor. Das ist meistens so zwischen 10 und 300 Fällen pro Ausbruch, oft im ruralen Zentralafrika, oft eben in der DRC. Gelegentlich kommt es zu größeren Ausbrüchen, kann bis zu ein paar tausend Leuten sein. Und es gab einen großen Ausbruch und der ist in Westafrika passiert, also nicht in einem Areal, das normalerweise mit Ebola assoziiert ist, sondern wirklich im Westen. Und da gab es dann etwa 28.000 Fälle. Also es ist ein riesiger Ausbruch. Das ist der größte Ebola-Ausbruch, den wir bis jetzt gesehen haben. Und in dem Fall sind 11.000 der 28.000 Leute gestorben. Der Ausbruch hat von 2013 bis 2016 stattgefunden. Und der erste Fall hier war in Guinea im Dezember 2013. Das hat man zurückverfolgt. Das war ein zweijähriges Kind. Und das Virus hat sich dann in Guinea ausgebreitet, aber von Guinea auch nach Liberien und nach Sierra Leone. Und teilweise war halt das Problem, dass die Leute, die dann gestorben sind, begraben worden sind mit traditionellen Zeremonien, wo man den Leichnam angreift, ein letztes Mal. Und das hat halt auch zur Ausbreitung beigetragen. Das Problem war, dass es das Virus im Prinzip in Städte geschafft hat, und zwar nach Conakry in Guinea, nach Monrovia in Liberia und Freetown in Sierra Leone. Und das ist halt problematisch, weil wenn es mal in einer Stadt ist mit einer hohen Dichte von Menschen, ist es natürlich schwer aufzuhalten. Natürlich hat man den Vorteil, Ebola wird wirklich nicht über die Luft, über die Atemwege übertragen, über Aerosole, sondern über Berührung und Körperflüssigkeiten. Und von dem her ist es halt leichter zu stoppen. Und so hat man es dann auch aufhalten können. Also das wurde im Prinzip durch Aufklärung, durch Quarantänemaßnahmen und durch Testen aufgehalten. Der Ausbruch war dann 2016 vorbei. Da gab es auch einige exportierte Fälle, da hatte man Angst, dass eben zum Export von Fällen aus diesen drei Ländern in andere Länder kommt. Es gab Fälle in Nigerien, in Mali, Senegal und dann gab es auch Fälle in den USA, in Italien, Großbritannien und Spanien. Das waren aber vor allem Leute, die eben an dem Ausbruch gearbeitet haben, als medizinisches Personal zum Beispiel, sich infiziert haben und die sind dann rausgeflogen worden und eben im Westen behandelt. Und da war die Überlebensrate anscheinend auch höher aufgrund der anderen medizinischen Versorgung. Ja, aber grundsätzlich ein ziemlich schlimmer Ausbruch. Und seit dem Ausbruch gab es immer wieder kleinere Ausbrüche und einen größeren mit ein paar tausend Fällen, auch in der Demokratischen Republik Kongo oder DRC. Aber wie gesagt, Ebola-Serie ist nicht das einzige Ebola-Virus, das wir kennen. Es gibt auch andere. Weiteres ist das Sudan-Ebola-Virus. Das hat verursacht ähnliche Symptome wie Ebola Zaire. Da gab es den ersten Ausbruch auch 1976, aber in Nasara im Südsudan. Und da kam es zu 284 Fällen und 151 davon sind gestorben. Und wie gesagt, sehr ähnlich zu Ebola Zaire. Und da gibt es auch immer wieder Ausbrüche mit 1 bis 400 Fällen. Und die Case Fatality Rate oder die Mortalitätsrate ist so zwischen 40% und 65%. Und vor ein paar Jahren gab es einen Ausbruch in Uganda. Und da gab es eben auch das Problem, dass es zu Fällen in Kampala, also in einer Großstadt, gekommen ist. Man konnte das aber auch recht gut eindämmen. Dann gibt es das Bundibugyo Ebola-Virus, das hat man das erste Mal in Uganda detektiert. Da gab es bisher zwei Ausbrüche, einer in Uganda 2007 mit 116 Infizierten mit einer Mortalitätsrate von 34% und dann wieder 2012 in der DRC mit 77 Infizierten und einer Mortalitätsrate von etwa 50%. Also weniger häufig, vielleicht auch ein bisschen weniger pathogen als Ebola Zaire, aber ganz sicher kann man sich da nicht sein. Dann gibt es das Typhoid-Ebola-Virus. Da gab es nur einen Fall, also in der Elfenbeinküste aufgetreten, und zwar 1994. Da ist es zum Sterben von Schimpansen in einem Naturschutzgebiet gekommen. Und ein Veterinär hat sich das angeschaut, hat dissiziert, um rauszufinden, an was die gestorben sind, hat sich dann anscheinend dort mit Ebola infiziert und ist dann symptomatisch geworden, wurde in die Schweiz evakuiert und die Tierärztin hat das dann überlebt. Da gab es eben nur diesen einen Fall Und deswegen weiß man eigentlich zu Die Forest relativ wenig, wie gefährlich das wirklich ist und so weiter und so fort. Für Schimpansen ist es anscheinend recht tödlich, aber bei Menschen kann man sich nicht sicher sein. Ja, und dann gibt es noch den kuriosen Fall vom Reston-Ebola-Virus. Das ist nicht in Afrika aufgetreten, sondern in den USA. Und zwar spektakulär in einem Vorort von Washington D.C., nämlich in Reston. Und zwar hat man das detektiert in einem Primatenzentrum, wo man eben Affen gehalten hat für die Forschung. Das waren Makaken, die sind aus den Philippinen importiert worden. Und da ist es auch zum Sterben von einer großen Anzahl von diesen Makaken in diesem Primatenzentrum gekommen. Und man hat dann herausgefunden, ja, das ist ein Ebola-Virus, aber anders als Ebola Zaire. Man hat das im Ebola-Reston genannt. Und es gab keine symptomatischen Fälle in Menschen. Man hat dann die Leute, die dort gearbeitet haben in dem Zentrum, getestet. Ein paar davon haben Antikörper entwickelt, also scheinbar waren sie infiziert, hatten aber keine Symptome. Und man hat es dann zurückverfolgen können, dass das aus den Philippinen gekommen ist. Es gab auch in Primatenzentren in Pennsylvania und in Texas Fälle. Und das Virus ist dann auch 1996 wieder in einem Primatenzentrum in Texas aufgetaucht. 2008 ist es in Schweinen in Manila detektiert worden und 2015 wieder in Makaken in Manila. Aber wie gesagt, man kennt keine symptomatischen humanen Fälle. Die Annahme ist, dass das Virus für Menschen nicht gefährlich ist. Und dann haben wir noch die letzte Art von Ebola-Virus, die entdeckt wurde, und zwar 2018. Das ist das Bombali-Ebola-Virus. Das wurde in Sierra Leone entdeckt. Man hat das Virus selbst nicht isoliert, sondern nur das Genom gefunden. Und zwar in zwei Fledermaus-Spezies. Die nennt man Angola Free-Tailed Bat und Little Free-Tailed Bat. Weiß die deutschen Namen dafür ehrlich gesagt nicht. Also da weiß man genau, das kommt den Fledermäusen vor. Das ist eben nicht isoliert worden. Da gab es auch keine humanen Fälle bisher. Man weiß nicht, ob das wirklich problematisch für Menschen ist oder nicht. Was interessant ist, ist, man hat sehr früh Impfstoffe gegen Ebola entwickelt, eben weil das eine sehr schwere Erkrankung ist, eine sehr problematische Erkrankung. Aber die sind eben in Tieren getestet worden, in Affen. Und es kam aber nie zur klinischen Entwicklung. Es ist sehr teuer, wenn man das Material für klinische Entwicklung herstellen muss. Die Phase 1, Phase 2 und so weiter. Die klinischen Studien sind sehr, sehr, sehr teuer. Und es gab halt kein kommerzielles Interesse daran, das zu machen, weil eben nur sehr wenig Fälle und vielleicht ist der Impfstoff gar nicht notwendig. Das heißt, man wusste, in Tieren funktionieren da einige Impfstoffe recht gut, aber in Menschen hat man es nie getestet. Man wusste auch nicht, wie es mit der Sicherheit in Menschen ausschaut. Und dann ist es eben zu diesem Ausbruch in Westafrika gekommen und da hätte man einen Impfstoff gebraucht. Und dann hat man halt versucht, ganz, ganz schnell hochqualitatives Material herzustellen, das man in der Klinik testen konnte. Dann gab es eben schnell Phase 1 Studien. Die sind, soweit ich weiß, in Nordamerika und Europa durchgeführt worden. Und dann konnte man den Impfstoff eben in Westafrika anfangen zu testen, in Effizienzstudien. Und eigentlich war nur eine davon erfolgreich, und zwar deshalb, weil es schon sehr wenig Fälle gab. Also es hat sehr lang gedauert, bis diese Impfstoffstudien starten konnten, und das war schon am Ende des Ausbruchs in Westafrika. Und man konnte dann im Prinzip nur mehr einen Impfstoff erfolgreich testen. Und das war ein Impfstoff, der basiert auf einem viralen Vektor, dem vesikulären Stomatitis-Virus. Das ist ein Virus, das bei Rindern vorkommt. Das verwendet man wie Adenoviren zum Beispiel auch als Impfstoffvektor. Das exprimiert eben das Glykoprotein von Ebola Zaire in dem Fall. Das ist ein im Prinzip Vektorimpfstoff, der replizieren kann. Das heißt, man impft da ein Tier, einen Menschen, und das Virus fängt dann an, in der Person zu wachsen, ist aber abgeschwächt. Das heißt, kann nicht stark wachsen, kann keine Erkrankung verursachen, aber induziert dann eine starke Antikörperantwort gegen dieses Glykoprotein vom Ebola-Virus. Und bei dem konnte man halt zeigen, dass es sehr gut funktioniert. Das ist in Westafrika gemacht worden. Und das war dann auch das erste zugelassene Ebola-Vakzin. Ich glaube, das nennt man Erbebo. Das ist in der EU zugelassen. Das wird natürlich jetzt nicht breitenwirksam verwendet, ist auch nicht notwendig. Aber wenn Leute zum Beispiel zu Ausbrüchen, also nach Afrika reisen, um bei Ausbrucheindämmung mitzuwirken, dann lässt man sich da natürlich vorher impfen und es wird auch in diesen Ausbrüchen eingesetzt, um die einzudämmen. Das ist 2019 in Europa zugelassen worden. Und mittlerweile gibt es auch einen zweiten Impfstoff, der basiert auf einem Impfschema, wo man zuerst einen viralen Vektor mit Adeno 26 gibt. Das ist der gleiche Vektor, der auch von J&J für Covid-19 eingesetzt wurde. Und danach kriegt man eine zweite Impfung mit einem weiteren Vektor. Das ist Modified Vaccinia Ankara. Das ist im Prinzip ein Vaccinia-Pockenimpfstoff, der modifiziert wurde und auch das Glykoprotein von Ebola Zaire exprimiert, wie auch der Adenovirus, den man zuerst verwendet. Das wurde von J&J entwickelt und das ist ja mittlerweile auch zugelassen in Europa, aber eben unter den gleichen Voraussetzungen. Es wird bei Ausbrüchen verwendet und für Personal, das da eben hinfliegt, um diese Ausbrüche einzudämmen. Zusätzlich gibt es noch einige Impfstoffe, die in Entwicklung sind. Und es gibt mittlerweile auch monoklonale Antikörpertherapien, die man eben einsetzen kann, um Leute zu behandeln, die sich schon infiziert haben, beziehungsweise Leute, die Kontakt hatten mit Infizierten. Das Letzte, was ich noch besprechen wollte, was Ebola betrifft, ist ein interessanter Aspekt der Biologie, und zwar der Fakt, dass Ebola-Viren, auch wenn man schon sich erholt hat von der Infektion, weiter im Körper persistieren können. Also die findet man in bestimmten Arealen im Körper, in bestimmten Organen, die immunprivilegiert sind für längere Zeit. Was heißt jetzt immunprivilegiert? Wir haben gewisse Organe im Körper, wie zum Beispiel die Augen, das Gehirn, bei Männern die Hoden, wo das Immunsystem nicht besonders aktiv ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und Ebola kann in diese Regionen, in diese Organe vordringen. Und wenn man Ebola überlebt, dann gesundet man, im Rest vom Körper ist kein Virus mehr vorhanden, aber in den Augen zum Beispiel, im Gehirn beziehungsweise in den Hoden kann das weiter vorhanden sein für einige Monate. Und gerade bei Männern ist es so, dass nach einem Jahr etwa 10% der Überlebenden noch Ebola-Viren im Sperma haben. Das wird immer weniger mit der Zeit, aber 10% nach einem Jahr ist schon recht viel. Und die sind wirklich gesund, also die sind nicht mehr an Ebola erkrankt. Und ich glaube, man kann das sogar nach 18 Monaten gelegentlich noch nachweisen. Und da gab es eben 2015 einen Fall, wo es wahrscheinlich zu einer Übertragung gekommen ist von jemandem, einem Mann, der Ebola überlebt hat. Das war in Liberien, der dann Sex hatte mit einer Partnerin, eben lange nachdem er gesund worden ist. Also ich glaube, das war etwa 6 Monate nach seiner Ebola-Infektion. Und da kam es zu einer Übertragung von Ebola durch sexuellen Kontakt. Und das ist natürlich ein relativ problematischer Aspekt. Man kann sich vorstellen, wenn jemand Ebola hatte und Ebola überlebt hat, da ist man grundsätzlich sowieso mal stigmatisiert. Das ist eine schwere Erkrankung. Warum hat man das bekommen? Und vielleicht ist man noch ansteckend und so weiter und so fort. Und mit der Information, dass Leute dann wirklich noch ansteckend sein können nach Monaten, wird die Situation natürlich noch verschlimmert. Und das ist auch problematisch, weil wenn man sich vorstellt, man hat einen Ebola-Ausbruch mit ein paar hundert Infizierten und da überleben dann ein paar, und vielleicht sogar bei Westafrika, da überleben dann Tausende, und die könnten im Nachhinein noch über Monate, vielleicht sogar Jahre infektiös sein und das Virus wieder weiterverbreiten. Das ist natürlich hochproblematisch. Aber wie gesagt, es hat sich bei Ebola sehr viel getan. Es gibt mittlerweile Impfstoffe, es gibt Therapien. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, zu Ebola gibt es natürlich einen Haufen Filme über Ausbrüche, Dokumentationen, aber auch Fiction. Und die Leute haben irrsinnig Angst davor. Natürlich, wenn man über die Symptome Bescheid weiß und die Mortalitätsraten, ist das auch klar, dass man davor Angst hat. Aber worüber man sich auch bewusst sein sollte, ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Ebola jemals eine Pandemie auslösen wird. Und zwar wegen der Übertragungsart. Also es wird wirklich durch Körperkontakt und Körperflüssigkeiten übertragen. Und deshalb lässt sich's leicht eindämmen. Das wird nicht über die Atemwege, über die Luft übertragen. Deswegen, glaube ich, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals eine Ebola-Pandemie haben werden, vor der man sich in Mitteleuropa fürchten muss. Ja, und mit dem beende ich die heutige Episode. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach ein E-Mail an virologisch@podcastwerkstatt.com schicken. Und ja, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.